Ich würde zunächst gerne über deine Perspektive auf den Rassismus und deine Kritik am Rassismus reden. Deine Perspektive ist ja eine materialistische, mit der du Rassismus kritisierst. Was heißt denn überhaupt materialistisch in diesem Zusammenhang?
Materialistisch ist die Methode, mit der ich vor allem arbeite. Also wenn man so ein bisschen mit marxistischer Theorie sich auskennt, dann weiß man wahrscheinlich schon, was das ist. Aber es bedeutet vor allem, dass man sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse und historische Umstände nicht einfach irgendwie als so eine Abfolge von Ideen oder sowas begreift, sondern als Produkt von menschlichem Handeln, menschlicher Praxis, aber auch konkreten Kämpfen. Und für Rassismus bedeutet das konkret, dass Rassismus nicht einfach verstanden wird als, ne, also sowas wie ein falsches Vorurteil oder ein gesellschaftlicher Diskurs oder so, ne, rassistische Bilder oder so, die man kennt, sondern als gesellschaftliches Verhältnis, was mit kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen auch konkret zu tun hat. Und dass es dann nicht funktioniert, wenn man sozusagen mit einem Antirassismus arbeitet, der nur versucht, irgendwie die Vorurteile irgendwie aus dem Weg zu räumen oder denkt, dass man Rassismus rein auf der Bewusstseinsebene verhandeln könnte.
Ja, du übst ja auch Kritik an so Diversity-Politikprogrammen als politische Strategie. Was ist deine Kritik daran und auch was für eine neue Praxis würde quasi eine materialistische Perspektive eröffnen?
Das Problem an Diversity-Programmen ist, also dass ja die Vorstellung ist, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwie in einem Unternehmen bestimmte Hierarchien hast, und es wird wahrscheinlich in den meisten auch so sein, dass du unten irgendwie noch relativ viele Menschen hast, die auch von Rassismus betroffen sind, und je weiter es nach oben geht, desto weniger hast du. Und die Idee von Diversity-Politik ist, indem man eine bestimmte Art von Repräsentation anstrebt, also dass die Bevölkerungsanteile auch in zum Beispiel Führungsebenen repräsentiert sein sollten, dass das dann auch dazu führt, dass der Rassismus stückweise dekonstruiert wird, sozusagen, also indem man Menschen irgendwie in Machtpositionen bringt. Ich denke, dass das zum einen nicht funktioniert, weil eben Rassismus auch auf so eine Struktur einer Klassengesellschaft angewiesen ist. Das heißt, so eine proportionale Repräsentation wird man überhaupt nicht hinkriegen. Ich denke aber auch, dass das politisch eigentlich nicht gewollt sein kann. Also anstatt so eine Diversifizierung von Machtpositionen anzustreben, sollte man das Konzept von Machtpositionen eher hinterfragen und sich die Frage stellen, muss das überhaupt so sein, dass man irgendwie Menschen hat, die sich in einer Machtposition befinden, die sozusagen ungleich ist zu dem, was im Rest der Bevölkerung existiert. Um das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel aufzuziehen, Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, das ist für viele ein Problem, ist auch für mich ein Problem gewesen, aber natürlich hat das irgendwie auch damit zu tun, dass Vermieter die Möglichkeit haben, ne, durch Rassismus irgendwie Menschen aufgrund von bestimmten Namen zum Beispiel einfach auszuschließen. Auf der anderen Seite sollte man sich ja die Frage stellen, warum es überhaupt sowas wie Vermieter gibt, die Möglichkeit haben, Menschen willkürlich Wohnungen zuzuteilen oder eben auch nicht. Und ob sie das jetzt nach einem rassistischen Prinzip machen oder nach einem Leistungsprinzip, am Ende führt das eben dazu, dass Menschen eben Wohnraum vorenthalten wird. Und ich glaube, dass man da schauen sollte, wenn man sozusagen zum Beispiel so eine Kritik an Rassismus auf dem Wohnungsmarkt hat, dass man da die unterschiedlichen Ebenen auch benennt.
Ich würde auch noch gerne dazu zu sprechen kommen, wie man quasi aus dieser Perspektive konkret Rassismus verstehen kann. Wann würdest du zum Beispiel historisch die Entstehung des Rassismus verorten?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht nur diesen einen Rassismus gibt, sondern es gibt verschiedene Rassismen, die auch sich in historisch unterschiedlichen Punkten rausgebildet haben. Wenn wir von modernen Rassismen sprechen, würde ich sagen, dass sich das mit der Moderne rausgebildet hat. Also dass du vor 500 Jahren einen bestimmten Kolonialrassismus vorfinden kannst, der auch mit der Entstehung des Kapitalismus und mit so einer Kolonisierung zusammenhängt, der mit auch der Anhäufung von Kapital, von Arbeitskräften und so weiter, vor allem aus dem globalen Süden auch zusammenhängt. Und da kannst du eben den Rassismus dann auch genau verorten. Also du hast einen Prozess in Europa, in dem eine kapitalistische Produktionsweise existiert und diese Kapitalmassen, mit denen dann sozusagen gearbeitet wird, die müssen überhaupt erst angehäuft werden. Das heißt, es braucht zum Beispiel so eine Kolonisierung vom Rest der Welt, damit Rohstoffe und Arbeitskräfte in Form von Sklaven zum Beispiel überhaupt erst beschafft werden können. Und der Rassismus kommt dann erst im zweiten Schritt rein. Also der Rassismus ist nicht der Grund dafür, dass kolonisiert oder versklavt wird, sondern im Nachhinein, es braucht eine rassistische Ideologie, damit diese Verhältnisse gerechtfertigt, normalisiert, naturalisiert werden können. Wenn ich jetzt sage, wir reden über Rassismus heute in Deutschland, dann gibt es natürlich auch kolonialrassistische Anteile, aber ich würde tatsächlich sagen, dass es eher so einen Diskurs gibt, der sich zum Beispiel gegen MigrantInnen richtet, der eher von sowas wie Ausländern spricht als rassistische Kategorie. Und ich würde sagen, der hat sich in der Nachkriegszeit rausgebildet mit der Gastarbeitermigration und so weiter. Also da muss man immer genau schauen, über welchen Rassismus man gerade redet.
Wo würdest du sagen, liegen die Unterschiede zwischen der Ausbeutung von schwarzer und weißer Arbeit?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es sich bei schwarzer Arbeit um Überausbeutung handelt. Also wenn wir von Ausbeutung sprechen, dann gehen wir in der Regel von so einem durchschnittlichen Ausbeutungsniveau raus, wo, also was wir hier in den meisten westlichen Industriestaaten haben, sowas wie Mindestlohnregelung, Arbeitszeitbegrenzung, ne? Also wir haben Maximalarbeitstag von 8 Stunden und so weiter, einen bestimmten Lebensstandard, der als Normalität gilt. Und das ist der gesellschaftliche Durchschnitt. Dann gibt es natürlich auch hier Menschen, die da drunter und da drüber liegen und so weiter, wie es halt ist bei so einem Durchschnitt. Aber dass weiße Arbeit sozusagen so ein bestimmtes historisches Niveau hat. Und das Ding bei schwarzer Arbeit ist, dadurch, dass sie zum Beispiel in den Kolonien stattgefunden hat oder in den USA zum Beispiel die Sklaven, die juristisch eine andere Situation haben, ist es möglich, sie unter diesem gesellschaftlichen Niveau zu beschäftigen. Also ne, in der Kolonie hattest du Verhältnisse von politischer Gewalt, die es den Kolonisierten unmöglich gemacht haben, irgendwie Arbeitskämpfe zu führen und eine Arbeitszeitbegrenzung und so weiter. Also diese Sachen, die sich hier im 19. Jahrhundert durchgesetzt haben, die konnten dort nicht durchgesetzt werden aufgrund der politischen Situation. Und die tatsächliche Entrechtung der Leute, das hast du hier zum Teil noch durch Menschen, die zum Beispiel illegalisierte Arbeit verrichten, die werden auch überausgebeutet, weil sie keinen Anspruch haben auf dieses durchschnittliche Ausbeutungsniveau, was hier erkämpft wurde durch weiße ArbeiterInnen oder durch weiße Arbeit.
Und diese quasi unterschiedlichen ökonomischen Positionen, die du gerade beschrieben hast, wie kommt es, dass sich quasi diese unterschiedlichen ökonomischen Positionen und Kategorien weiterentwickeln zu ja, einer gesellschaftlichen, biologisierten, kulturalisierten Kategorie?
Also durch dieses Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung entsteht ja ein gesellschaftliches Gefälle. Also es gibt sozusagen eine reale gesellschaftliche Situation, in der zum Beispiel weiße Arbeiter in einem bestimmten Lebensstandard und so weiter sich erkämpft haben. Und dann hast du ganze Bevölkerungsgruppen, die weit unter diesem Standard liegen. Das heißt, das muss in irgendeiner Form erklärt oder rationalisiert werden. Und das passiert dann, also in den USA zur Zeit der Sklaverei, ist es dann eben passiert durch die buchstäblich offensichtlichsten Marker, dass dann zum Beispiel Faktoren wie Hautfarbe herangezogen wurden, um diese Unterschiede zu erklären. Weil die Unterschiede sind ja realgesellschaftlich, die werden gelebt. Es wird gesehen, dass zum Beispiel alle Menschen, die versklavt sind, sind schwarz. Und das macht es für so einen rassistischen Diskurs total möglich zu sagen, dass es einen notwendigen Zusammenhang zwischen irgendwie eine bestimmte Hautfarbe haben und versklavt sein gibt. Und die Armut und die Unterdrückung, die materielle Unterdrückung, schaffen ja auch wirklich so eine Situation, die aus diesen Bevölkerungsgruppen auch nochmal so eine andere Kategorie von Mensch macht. Also ne, sie können an einem kulturellen Leben nicht teilnehmen, sie müssen zu einem Großteil unterqualifizierte Arbeiten erledigen und so weiter. Und dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die Menschen in solche Positionen bringen, das ist erstmal nicht offensichtlich, sondern es ist leichter, das sozusagen über rassistische Ideologien zu verklären. Und so funktioniert dann Rassismus auch als Herrschaftsinstrument. Also es ist von Seite der Kolonisatoren natürlich ein Interesse gewesen, es nicht so einfach zu machen, die Ausbeutung, die dort stattfindet, irgendwie zu problematisieren. Und deswegen kann man dann so eine natürliche Ordnung behaupten, die das alles so will.
Und wieso halten dann weiße Arbeiterinnen immer noch am Rassismus fest?
Weil der Rassismus auch irgendwie funktioniert. Also ich glaube, man kennt das so, dieses, ne? Also so ein altes marxistisches Klischee, dass Rassismus eine Ideologie der Kapitalisten ist, um die Arbeiterklasse zu spalten. Und auch wenn das ein bisschen kurz greift, ist es schon auch ein sehr elementarer Bestandteil des Rassismus. Also das hat man zum Beispiel in Südafrika gesehen, auch vor der Abschaffung der Apartheid, dass es zum Teil wirklich auch aktiv gemeinsame Arbeitskämpfe gab von schwarzen und weißen Arbeitern. Aber dass es dann zum Beispiel möglich war, durch rassistische Argumente in der weißen Arbeiterklasse eine Identifikation mit den Kapitalistinnen, also mit den weißen Kapitalistinnen, mit den Grundbesitzerinnen, mit den Landbesitzerinnen und so weiter hinzukriegen. Und weil dann über diese Kategorie von der weißen Rasse kann da eine Gemeinsamkeit behauptet werden, die so materielle Unterschiede zwischen weißem Kapital und weißer Arbeit total verwischt. Und das funktioniert zum Teil nicht nur ideologisch, also es gibt zum Teil auch so eine materielle Bereicherung der weißen Arbeiterklasse, also wenn sie an der Überausbeutung der schwarzen Arbeit beteiligt werden. Das heißt also sozusagen, dass mehr an Ausbeutung, was schwarze Arbeiter erfahren, kann dann auch dazu führen, dass sozusagen dieses Plus, was dadurch erwirtschaftet wird, einfach auf weiße Löhne zum Beispiel draufgehauen wird. Also dass damit wirklich so materielle Unterschiede geschaffen werden, die auch in der weißen Arbeiterklasse so ein bestimmtes Interesse hervorrufen, diese Überausbeutung der schwarzen Arbeit aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es natürlich die im Kapitalismus ständig allgegenwärtige Angst vor so einer sozialen Deklassierung. Und da hat man natürlich auch ein Interesse daran, ne, also so diese Rassenschranke in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten und die Absicherung nach unten immer wieder zu haben. Also zu meinen, dass man, ne, das ist immer, wenn es sozusagen eine ganze Bevölkerungsgruppe gibt, die sozusagen nach unten den Puffer bildet, dann ist die Angst vor sozialer Deklassierung einfach so ein bisschen niedriger.
Ich würde jetzt nochmal gerne über aktuellere Themen sprechen und wie du quasi aus deiner Perspektive jetzt diese Themen quasi verstehen würdest. Zum einen, denkst du, dass sich die Corona-Krise auf rassistische Dynamiken ausgewirkt hat?
Also ich denke, dass in der Corona-Krise wie in jeder anderen Krise rassistische Dynamiken sich sehr stark verschärfen, weil es hier wieder möglich wird, also ganz simpel gesagt, vielleicht so die Suche nach einem Sündenbock, dass soziale Unterschiede auch sehr stark verschärft werden. Und ich glaube, das hat man am Anfang der Krise sehr stark gesehen über diesen Titel China-Virus und dass viele Menschen, die irgendwie mit einem südasiatischen Aussehen tatsächlich auf der Straße auch angegriffen und angegangen wurden. Also dass hier irgendwie, dass Leute auf der Suche sind nach so einem Katalysator für Wut und Verzweiflung und dass es da dann eben gegen ohnehin schon rassifizierte Gruppen geht. Ich denke aber auch, dass die Corona-Situation ein Stück weit auch eine Möglichkeit für Solidarität geschaffen hat, sag ich mal. Also unter Corona leiden ja ungleich viel ärmere Bevölkerungsschichten. Und das sind auch in der Regel die Menschen, die einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind, weil sie zum Beispiel zu einem großen Teil Berufe erledigen, die sich nicht einfach in so ein Homeoffice auslagern lassen und so weiter und deswegen ständig weiter im öffentlichen Kontakt sind. Aber die werden ja auch meistens zu einem Großteil von Menschen verrichtet, die dann auch ohnehin rassifiziert werden. Also da gibt es ja auch wieder so einen Zusammenhang. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation in den USA anschauen, wo rassistische Polizeigewalt natürlich irgendwie explodiert ist, aber wo diese Proteste auch eine viel größere und eine breitere Solidarität erfahren als jemals zuvor. Also 2014 gab es schon Proteste in Ferguson und auch Ausschreitungen und so weiter, aber so wie jetzt ist die Solidarität eigentlich nicht. Also in Deutschland haben irgendwie am letzten Wochenende 180.000 Menschen demonstriert, in zahlreichen anderen Ländern. Und ich habe auch letztens so eine Umfrage von der Zeitschrift Newsweek gelesen, wo es heißt, dass in der US-amerikanischen Bevölkerung 54% der Leute einverstanden sind mit dem symbolträchtigen Niederbrennen der Polizeiwache dort in Minneapolis. Also dass sozusagen diese extreme Situation, die gerade existiert, auch die extreme Armut und auch so eine Klassengesellschaft besonders sichtbar macht, aber dass diese Sichtbarmachung irgendwie auch so eine Grundlage für Solidarität eröffnet.
Vielleicht können wir direkt dabei bleiben bei diesem Thema rassistischer Polizeigewalt, was ja zurzeit ja viel thematisiert wird, endlich. Du hast ja gesagt, dass so Race quasi ja eine sehr ökonomische Kategorie ist. Wie würdest du quasi diese Perspektive jetzt anwenden auf das Beispiel von rassistischer Polizeigewalt? Kannst du an dem Beispiel vielleicht mal illustrieren, wie sich das da drin widerspiegelt?
Wenn wir uns mal anschauen, was so die Delikte sind, um die es sich handelt bei Polizeigewalt, also die dann in der Regel in diese tödliche Polizeigewalt eskalieren, kann man das nicht so richtig trennen von der Kriminalisierung von Armut. Also dass es in der Regel Armutsverbrechen sind, die Polizei ahndet und auch sehr brutal ahndet. Also 2014 bei Eric Garner war es, dass er unversteuert Einzelzigaretten von einem Geschäft verkauft hat. Jetzt George Floyd, der hat mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein gezahlt. Und das sind so Verbrechen, die ja in der Regel von ärmeren Menschen begangen werden. Auch bei Drogendelikten sind das ja in der Regel Menschen, die nur auf dem normalen Arbeitsmarkt nur schwer vermittelbar sind. Und hier sieht man schon so diesen Zusammenhang von so Rassismus und Klassengesellschaft in den USA auch konkret, wo es eben vor allem schwarze Menschen sind, die davon betroffen sind. Und das hat auch ganz viel mit den materiellen Folgen der Sklaverei und auch der Segregation und so weiter zu tun. Dass die vor allem, also dass in die schwarze Bevölkerung überproportional häufig von Armut betroffen ist und deswegen natürlich auch überproportional häufig Armutsverbrechen begeht. Und dass das die Gewalt ist, die Polizei ahndet, wenn sie sozusagen wenn sie zum Beispiel rassistische Polizeikontrollen durchführen, arbeiten sie ja mit bestimmten Täterprofilen und die sind in der Regel schwarz. Also dass die rassistische Polizeigewalt ein Stück weit auch verwurzelt ist in so einer rassifizierten Klassengesellschaft.
Es wird ja seit dem Tod von George Floyd jetzt so viel über Rassismus gesprochen. Aber was ist deine Meinung dazu, ob in dem derzeitigen Diskurs auch die materialistische Perspektive vertreten ist?
Ich glaube, es ist ein bisschen durchwachsen. Ich sehe, dass das Thema Armut und so weiter in der Bevölkerung immer wieder auch thematisiert wird. Und ich denke, dass das so eine wichtige Grundlage ist, um über diese Themen gerade in den USA zu sprechen. Vor allem, weil solche Themen in den USA ja auch in der Regel so eskalieren. Also ne, Corona, Polizeigewalt, dieser ganze Themenkomplex. Weil die USA auch so eine Art turbokapitalistischer Staat ist. Also es gibt ne, eine Form von Zivilisierung durch den Sozialstaat und so weiter, die wir hier kennen, die gibt es dort in dieser Form nicht. Es gibt keine relevanten, also noch nicht mal sozialdemokratische Errungenschaften und so weiter. Dass das schon auch ein Stück weit sichtbar wird durch diesen Konflikt. Ich sehe aber auch, dass viel einfach eher so auf einer ideologischen Ebene über Rassismus gesprochen wird. Also ich glaube, der Begriff struktureller Rassismus ist jetzt sehr populär geworden, aber es bleibt dann manchmal so eine Worthülse, wenn doch sehr individualistische Lösungen für die Problematik vorgeschlagen werden. Also das, was ich jetzt viel so gesehen habe, war so, ne, dass man in der Polizeiausbildung mehr so antirassistische Workshops oder sowas machen sollte. Und das sind auf jeden Fall nicht also adäquate Lösungsvorschläge für so ein strukturelles Problem, weil man da ja auch wieder davon ausgeht, dass die Ursache für diese Polizeigewalt eher so darin liegt, dass die Polizisten so rassistische Vorurteile oder sowas haben. Und ich denke, das genügt der Sache nicht.
Und hast du zum Abschluss einen Tipp für uns, wie wir uns weiter mit dieser Perspektive beschäftigen können? Vielleicht irgendwie gute Literatur zu einer materialistischen Kritik am Rassismus?
Es gibt eine total breite marxistische Tradition, die, ne, die in ehemaligen Kolonien entstanden ist, die von schwarzen US-AmerikanerInnen verfasst wurde und so weiter, bei der man total viel von so einer materialistischen Kritik am Rassismus findet. Also würde ich mich einfach da mal in diesem schwarzen und diesem antikolonialen Marxismus umschauen, wenn man generell theoretisch interessiert ist. Ansonsten ist es, glaube ich, in Deutschland ein bisschen schwierig, weil das hier einfach keine besonders populäre Tradition ist. In Deutschland auch so ein Land ist, in dem der Idealismus, glaube ich, auch, also nicht nur ideengeschichtlich, sondern auch tatsächlich eher so dominant ist. Ich würde tatsächlich raten, so ein bisschen zu schauen, immer da, wo Rassismus und auch Klasse in einem Zusammenhang thematisiert wird, ist es, denke ich, immer schon mal so ein bisschen progressiver, als wenn über Rassismus nur auf so einer ideologischen Ebene gesprochen wird.